In der Pause gesehen, dass im Johannesevangelium viele Aussagen sind, die Jünger charakterisieren, die Jünger beschreiben als Menschen, die vertrauen, als Menschen, die treu sind, als Menschen, die die Wahrheit lieb haben, die auch die Brüder lieb haben, die gehorsam sein wollen, die Frucht bringen wollen, die Einigkeit untereinander wahren wollen, die Friede ausleben und auch Liebe zum Herrn Jesus, das ist vielleicht das allerentscheidendste Kennzeichen, das allerwichtigste von denen, das letzte hier in der Reihe, weil wir nur chronologisch vorgegangen sind durchs Johannesevangelium. Liebe zum Herrn. Schön. Dann gehen wir weiter. Wer von euch hat schon mal den Namen John Stott gehört oder gelesen? Darf ich mal sehen, wer kann was verbinden mit John Stott? Ganz wenige. Ist in England, wenn wir jetzt in England wären und ihr wärt englische Christen, da wären alle Hände hochgegangen. Das ist wohl der bekannteste Gläubige, Evangelikale Englands, John Stott. Vielleicht vergleichbar hier, sagen wir mal bei uns, mit Ulrich Pazzani oder so. Ja, ist ein, ja, kennt doch jeder. Einige nicht? Na gut, dann kann ich es auch nicht ändern. Oder Wilhelm Busch, ja, nehmen wir Wilhelm Busch, dann sind alle beruhigt. Wer kennt John Stott? Also ganz wenige, hier vorne ein Bruder. Und wer kennt Eric Nash? Kein Mensch, von dem habe ich auch noch nie gehört gehabt. Wer kennt Eric Nash? Aber interessant ist, Eric Nash führte John Stott 1938 als 16-jährigen Teenager zu Christus. Und dann zog John Stott weg. Seine Eltern sind weggezogen und er musste natürlich mitziehen mit 16 Jahren. Und dann hat Eric Nash dem jung bekehrten John Stott 5 Jahre lang dicke Briefe geschrieben. Sehr dicke Briefe mit bis zu 10 Seiten handschriftlich geschrieben. Dicke Briefe. Und diese Briefe waren Anleitung zur Jüngerschaft. Der Eric Nash hat das ernst genommen, da hat sich ein 16-Jähriger bekehrt und hat nicht gesagt, na ja, wenn das echt ist, dann wird er schon durchkommen irgendwie, sondern er hat ihn weiter begleitet, weil er in eine Gegend zog, wo es gar keine Gemeinde gab, wo er ihn nicht übergeben konnte an andere Hirten, hat er ihn begleitet, 5 Jahre Briefe geschrieben, Anleitung zur Jüngerschaft. Und John Stott sagt selber, es hätte John Stott, so wie er heute in England bekannt ist, schon über 80 Jahre alt, der Mann, es hätte ihn nie gegeben ohne Eric Nash im Hintergrund, ohne diesen Bruder, der bereit war, Jüngerschaft zu gewähren, sogar über die Distanz per Briefen. Und das sehen wir, wenn wir für andere leben, wenn wir ein Herz haben dafür, andere anzuleiten, dann werden wir Wege finden. Und wenn es über Briefe ist und Telefonate und Treffen, und auch ich kenne Brüder, die haben andere nach Jahren besucht, die sind in ferne Länder gereist, um nach den Brüdern zu sehen, um zu schauen, was ist aus diesem Pflänzlein geworden, um ihnen weiterzuhelfen. Wir bleiben noch bei der Frage, was ist ein Jünger? Wir werden das dann gleich abschließen, aber ich möchte noch gerne 5 Kennzeichen der Jüngerschaft nennen. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, ein Jünger muss getauft sein. Und da kam jemand zu mir und sagte, ja, wie ist das? In manchen unserer Gemeinden wird man zum Beispiel erst mit 18 Jahren getauft. Ich kann das gut verstehen, diese Regel. Wir haben das selber in unserer Gemeinde gehabt, nur hatten wir 16 Jahre als Grenze angegeben. Ich kann das gut verstehen. Ich möchte denen unter euch sagen, die noch nicht getauft sind, weil die Grenze bei 18 Jahren liegt in eurer Gemeinde, seid dieser Regel untertan. Und Gott sieht in eurem Herzen dann, ihr wollt euch taufen lassen, aber aus Gründen, die wir jetzt hier nicht lange erörtern können, aber aus vernünftigen und einsichtigen Gründen haben es die Verantwortlichen der Gemeinde so beschlossen, dass erst ab 18 Jahren getauft wird, dann hat das seinen Sinn. Die machen das nicht willkürlich, die machen das nicht, um junge Christen zu ärgern oder so, sondern dann stellt euch unter diese Regel drunter, die gilt in der Gemeinde, Und Gott sieht euer Herz, er sieht ja, dass ihr bereit seid zur Taufe und wartet, bis ihr 18 seid und dann lasst euch taufen. Das ist gar kein Problem und macht auch anderen Mut, sich darunter zu stellen. Ich kann das gut verstehen und nachvollziehen, wenn eine Altersgrenze gezogen wird. Wenn da jemand anders denkt, kann er ja anders denken, aber man sollte sich trotzdem an diese Ordnungen halten und darunter stellen. Jetzt ist ein Kennzeichen, selbstständiges Bibelstudium, Hebräer 5. Da heißt es, weil ihr eben die Schrift kennt, weil ihr geübte Sinne habt, darum könnt ihr Gutes und Böses unterscheiden. Aber es gab auch andere, denen musste man wieder Milch geben, weil sie nicht geübt waren mit dem Bibelstudium. Und bitte, hier steht selbstständiges Bibelstudium. Hier steht nicht flüchtiges Bibellesen oder Durchblättern, sondern selbstständiges Bibelstudium. Und ich glaube, da sollten wir alle unsere Jünger hinführen. Wenn wir jemanden begleiten, zum Beispiel jemand nach seiner Bekehrung, dann wäre das entscheidend wichtig, ihn bald zu einem selbstständigen Bibelstudium zu führen. Ich habe das leider nicht erlebt. Und ich will jetzt hier niemand beschämen. Ich frage jetzt hier nicht öffentlich, wer das erlebt hat, dass sein Vater mit ihm Bibel gelesen hat und ihn zum Bibellesen geführt hat. Das ist nämlich zuerst mal die Aufgabe des eigenen Vaters. Und wenn ihr Väter seid, dann macht das bitte mit euren Kindern. Habe ich auch gemacht mit meinen Kindern und mache es immer wieder. Ihnen helfen beim Bibellesen, Bibelstudium. Und wenn es die Eltern schon nicht machen, weil sie vielleicht nicht gläubig sind oder weil es mit ihnen nie jemand gemacht hat, weil sie den Blick dafür nicht haben, dann ist es gut, wenn ein Begleiter aus der Gemeinde eben einem anderen hilft. Jüngerschaft gewährt. Selbstständiges Bibelstudium, selbstständiges Gebet. Hier ist die Stelle noch einmal, die ich vorhin schon zitiert habe. Das heißt, man muss lernen, ein Gebetsleben zu führen, ein diszipliniertes Gebetsleben. Nicht, naja, wenn es mal so über mich kommt, dann bete ich mal, dann mache ich mal einen Spaziergang und dann bete ich mal 10 Minuten. Ja, das ist kein Gebetsleben, liebe junge Geschwister. Gebetsleben heißt natürlich regelmäßig, wenn möglichst morgens, Zeit zum Gebet nehmen, in der Zeit der Stille, und darüber hinaus kann es dann auch noch Gebetszeiten geben. Aber jemand hat gesagt, wer nicht regelmäßig betet, wird bald auch nicht mehr unregelmäßig beten. Und da ist etwas dran. Wer nicht regelmäßig betet, der wird bald auch nicht mehr unregelmäßig beten. Also versucht es einzuüben, ein selbstständiges Gebetsleben, wo man auch sich Sachen aufschreibt, wo man auch mal Gebetserhörungen dann verzeichnet. Wir sind alle keine Georg Müllers, ja, mit 50.000 aufgezeichneten Gebetserhörungen in seinem Leben. Aber meine Frau und ich, wir haben schon manche Gebetserhörungen erlebt, wirkliche Gebetserhörungen, wo wir Gott die Ehre geben können, wo wir wissen, das hat nur er bewirkt, er ganz alleine, das haben wir nicht fertiggebracht, das war der Herr. Und das heißt ein Gebetsleben führen. Jüngerschaft, hat mal jemand gesagt, beginnt mit einem 20-Euro-Schein. Kauf dir einen guten Wecker und dann gehorche deinem Wecker. Das muss man lernen als junger Christ, dem Wecker gehorchen. Gar nicht so einfach, gell? Mein Sohn zum Beispiel, der kämpft da ganz gewaltig mit dem Wecker am Morgen. Meine Tochter, kein Problem, da klingelt der Wecker und dann steht sie auf. Aber den Menschen sind eben verschieden. Und mein Sohn kämpft da und vielleicht gibt es auch andere unter uns, die kämpfen jeden Morgen mit ihrem Wecker. Dann wird noch ein paar Mal draufgehauen, ja, und dann kurz vor knapp springen sie dann aus dem Bett und dann geht alles hoppla hopp. Ja, und die Zeit der Stille vor Gott ist dann auf der Strecke geblieben. Man stolpert in den Tag hinein. Das heißt dann nicht, dass deswegen alles schief gehen muss. Ja, vielleicht gelingt dann trotzdem manches, aber es ist nicht die Zeit, um zu wachsen, um die Wurzeln tief zu senken. Morgens, wenn ich frisch bin, wenn ich aufgestanden bin, dann ist meine fruchtbarste Zeit, wenn ich schon 20 Telefonate geführt habe und 45 E-Mails beantwortet habe, da ist schon so viel durch meinen Kopf gegangen, ja, dann bin ich nicht mehr frisch genug, um noch aufzunehmen. Und darum lest am Morgen eure Bibel und versucht eine Gebetszeit zu haben. Wenn ihr sehr früh aufstehen müsst, wenn ihr schon um 6:30 aus dem Haus müsst, dann muss das nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Das ist kostbar am Morgen, jede Minute, das weiß ich, ja. Aber ich würde nicht gehen, ich muss auch manchmal sehr früh weg, ich würde nicht gehen, ohne wenigstens eine Viertelstunde Zeit gehabt zu haben. Und da seht ihr, stille Zeit fängt natürlich am Abend an. Wenn man abends um 11 Uhr im Bett sein könnte, ich meine 23 Uhr, ja, und trödelt dann aber noch bis um 1:30 in der Nacht rum und macht noch dies und das und krustelt, sagt man in Württemberg, ja, die Schwaben sagen rumkrusteln, also irgendwas noch machen, so Zeug, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man morgens um 6 Uhr nicht raus kann. Dann heißt es, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Ja, und dann wird die stille Zeit ganz still und es passiert nichts. Also, bitte gehorcht eurem Wecker, lernt eurem Wecker zu gehorchen, steht auf am Morgen, lieber abends früh rein. Ich musste das auch lernen. Ich bin von Natur aus kein Frühaufsteher. Ich wäre eher so Nachteule und morgens dafür dann auch lang schlafen. Aber ich musste dagegen meine Natur mich umstellen. Und ich stehe heute manchmal sehr früh auf. Ja, das müsst ihr nicht nachmachen. Aber ich stehe manchmal um 4:30 auf und habe Zeit, um meine Bibel zu lesen und zu beten. Und dann bin ich auch sehr frisch. Dann mache ich viele Dinge, bevor das Telefon klingelt. Vor 8 Uhr klingelt es meistens nicht. Da habe ich dann schon viele wichtige Dinge auch weggearbeitet bis dahin. Gut, Teilnahme an der Anbetung. In Johannes 4,23 sagt der Herr, dass Gott Anbeter sucht. Anbeter. Das meint jetzt nicht im falsch verstandenen Sinn, ja, nicht hier charismatischer Lobpreis, sondern das meint wirkliche Anbetung, und zwar einzeln. Jeder von uns soll ein Anbeter sein, den Herrn anbeten, in seiner Zeit der Stille, aber auch in der Gemeinschaft, zum Beispiel beim Abendmahl oder in den Gebetsstunden. Wann immer Christen zusammenkommen, sollte eigentlich immer der Aspekt der Anbetung dabei sein. Anbetung heißt, Gott groß machen, ihm sagen, was er uns bedeutet, das freie Liebesgespräch mit ihm, wo wir nicht gleich ihn bestürmen mit Bitten und Fürbitten, sondern zuerst einmal ihm sagen, was er uns bedeutet. Das ist Anbetung. Und George Fervor, der Gründer von OM, der hat einmal gesagt, Anbetung, echte Anbetung ist das fehlende Juwel in den evangelikalen Kreisen, also in unseren Kreisen, ja, wenn wir uns so bezeichnen wollen als Evangelikale. Teilnahme an der Anbetung. Jeder Christ soll ein Anbeter sein, der Gott wirklich anbetet, auch über seine Erlösung am Tisch des Herrn beim Abendmahl. Gemeinschaft, wir haben das eben schon gesagt, die Säulen des Gemeindelebens im Neuen Testament, das kennt ihr alle, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind Grundsäulen des neutestamentlichen Gemeindelebens. Und da ist eben auch Gemeinschaft dabei. Und Gemeinschaft heißt immer Anteil geben und Anteil nehmen. Immer in der Reihenfolge. Anteil geben und Anteil nehmen. Und auch heute, wenn wir hier zusammen sind, dann hoffe ich, dass echte Gemeinschaft erlebt wird. Gemeinschaft ist nicht 2 Stunden nebeneinander auf der gleichen Bank sitzen. Das ist noch nicht Gemeinschaft, sondern wenn ihr nachher ins Gespräch kommt, in den Pausen, in der Mittagspause, beim Kaffee trinken, auch fragen, wie geht's dir und wie kann ich für dich beten und du hast mir letztes Mal das erzählt, wie hat sich das entwickelt, ja? Das heißt Gemeinschaft. 5. selbstständiges Zeugnis geben. Und ihr seht, bei den 5 Punkten hier ist 3-mal das Wort selbstständig. Selbstständiges Bibelstudium. Selbstständiges Gebet, Gebetsleben. Selbstständiges Zeugnis geben. Die nun zerstreut wurden, zogen umher und redeten das Wort Gottes, heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Ja? Sie redeten das Wort Gottes. Das waren keine Berufsprediger. Das waren keine Evangelisten. Es waren Christen. Und sie zogen umher und redeten das Wort Gottes. Das heißt, sie gaben Zeugnis von ihrem Herrn und von der Wahrheit des Wortes. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir Junggläubigen beibringen, Jungbekehrten, ihre Bibel lesen, ein Gebetsleben zu führen, an der gemeinsamen Anbetung teilnehmen, auch individuell Anbetung praktizieren, Gemeinschaft schätzen lernen und selbstständiges Zeugnis geben. Übrigens, soweit ich die mennonitische Bewegung kennengelernt habe, habe auch schon manches gelesen von Menno Simons, ja, schon vor 20 Jahren habe ich ein Buch von ihm gelesen, soweit ich eure Bewegung kennengelernt habe, war Gemeinschaft eines der herausragenden Kennzeichen unter Mennoniten. Gemeinschaft. Überall, wo sich Mennoniten getroffen haben, weltweit, ja, haben sie Gemeinschaft gepflegt. Und ich weiß auch von euch, dass ihr in der Familie, dass ihr noch das Familienleben ganz, ganz hoch schätzt und dass ihr viel Zeit zusammen verbringt in den Familien und so weiter. Finde ich alles großartig. Haben wir Hiesigen zum ganz großen Maß verloren. Und darum dürfte ja Gemeinschaft bei euch gar kein Problem sein. Und ich hoffe, die anderen Dinge auch nicht, die hier stehen. Da müssen wir hinkommen selbst. Und das wollen wir auch anderen in der Jüngerschaft beibringen. Frage: Wie wird man ein Jünger? Ich möchte jetzt ein bisschen praktischer werden. Wie wird man ein Jünger? Wir haben jetzt geklärt in einem ersten Gedankengang, was ist ein Jünger? Er folgt nach, er lernt von Jesus, er gibt dann auch das Gelernte weiter. Und wir finden überall in der Bibel solche Jüngerschaftsbeziehungen. Überall. Wir finden sie zwischen Mose und Josua. Wir finden sie, wie wir gleich hier sehen werden, zwischen Elia und Elisa. Wir finden sie auch im Neuen Testament zwischen Paulus und Timotheus, um mal nur die bekanntesten dieser Jüngerschaftsbeziehungen herauszunehmen. Und an vielen anderen Stellen werden wir gleich sehen. Beginnen wir bei Elia und Elisa, weil da kann man etwas ganz wunderbar deutlich machen. In 1. Könige 19, Vers 16 steht, dass Elia, der betagte Elia, der war wahrscheinlich schon über 80 Jahre alt, er sollte einen jungen Mann zum Propheten an seiner Stelle salben, der soll den ablösen, nämlich den Elisa. Ihr kennt die Geschichte. Und dann geht er hin und wirft den Mantel über Elisa. Der war nämlich ein Großgrundbesitzer und hat gepflügt mit 12 Jochochsen, ein Ochsengespann mit 12 Ochsen. Und dann heißt es, 1. Könige 19, weiter, dann machte er, Elisa, sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Merkt ihr, Elisa, der reife, durch Sturm und Wetter gegangene Prophet, der schon auf dem Karmel gekämpft hatte mit den Baalspriestern, dieser Mann, ein richtiger Mann Gottes, er wirft den Mantel über einen jungen Elisa und der macht sich auf und folgt Elia nach. Eine Zweierschaft, er folgt nach. Das heißt, er wird jetzt lernen von Elia, aber nicht nur, indem er daneben steht mit Stift und Papier und sich Notizen macht, sondern ganz praktisch und diente ihm. Er diente dem Elia. Und schaut mal, wieder ein paar Kapitel später, übrigens, dass die beiden Königebücher sind im hebräischen Original ein Buch. Wir haben das geteilt in 1. Könige, 2. Könige, weil uns das zu lang war. Aber im Hebräischen ist es ein Buch. Und deswegen gleich ein paar Kapitel später, 1. Könige hat 22 Kapitel, wenn ich richtig weiß. Also 5, 6 Kapitel später, 2. Könige 3, heißt es, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Was soll das denn heißen? Er goss Wasser über Elias Hände. Nun, damals gab es nicht so schöne Wasserhähne, wie wir haben. Einfach nur so einen Schwenkarm hoch und dann mit Mischbatterie, da kommt das Wasser genau, wie wir es wollen, lauwarm oder heiß oder kalt. Sondern einer musste dem anderen gießen aus der Kanne und dann hat der sich darunter die Hände gewaschen. Hast du schon mal versucht, in der rechten Hand hast du den Krug und dann willst du mit der linken deine Hand waschen. Das geht schwierig. Hä? Oder wenn du Linkshänder bist, so rum, ist genau dasselbe. Du brauchst jemand, der dir Wasser gießt und dann kannst du dir schön die Hände waschen. Das ist ein Ausdruck, ein Synonym für Dienst. Der Elia hatte einen Diener, der hat ihm den Koffer getragen, der hat ihm Wasser über die Hände gegossen, der hat ihm die Folien auf den Tageslichtprojektor gelegt und so weiter. Der hat ihm assistiert, würden wir heute sagen. Ja? Der hat ihm geholfen und er hat also nicht nur geguckt, sondern richtig praktisch mitgearbeitet, mitgeholfen und dem Elia gedient. Und schaut mal, wiederum einige Zeit später hat dieser Elisa Prophetenschulen gegründet. Das waren vielleicht so die Vorläufer unserer heutigen Bibelschulen. Ja? Jetzt gründet Elisa als erster überhaupt Prophetenschulen, wo zum Teil bis zu 50 junge Männer aus Israel waren, die wiederum von Elisa lernten. 2. Könige 4, 38 bis 44. Merkt ihr, wie das ging von Elia über Elisa bis hin zu diesen Prophetenschulen? Lernten sie einer von dem anderen. Und man kann auch sehen, dass das wirklich geprägt hat, dass das nicht ohne Folgen geblieben ist, diese enge Gemeinschaft von Schüler und Lehrer, Lehrer und Schüler. Elia hatte, wenn ihr so wollt, ein Markenzeichen, ein Erkennungszeichen. Wo der Elia auftrat, da hörte man ihn sagen, der Herr, vor dem ich stehe. Gewaltig, ja, wie er das sagt. Ich hoffe, wir können das auch ein Stück weit so sagen. Der Herr, vor dem ich stehe. Zweimal lesen wir das bei Elia. In 1. Könige 17, 1 tritt er so Ahab entgegen. Und in Kapitel 18, 15 vor den ganzen Baalspriestern. Der Herr, vor dem ich stehe. So hat er seinen Dienst getan. Er stand vor Gott. Ja, und vor Gott konnte er dann auch diese Sätze sagen, dem Ahab entgegen oder den Propheten entgegen, den Falschen und so weiter. Und schaut mal, Elisas Prägung durch Elia, der hat ja das miterlebt, der ist ja lange mit ihm unterwegs gewesen. Einige Jahre, denke ich, kann sein, dass Elia begleitet hat. Und dann lesen wir später, Elia ist schon im Himmel, schon mit einem feurigen Wagen in den Himmel geholt worden. Und dann sagt Elisa, der Herr, vor dem ich stehe. Bitte glaubt nicht, dass er das einfach nachgeplappert hat, ja, sondern er hat das verinnerlicht, er hat gesehen am Leben des Elia, was es heißt, vor dem Herrn zu leben, wirklich vor Gott sein Leben zu führen, in der Gegenwart Gottes zu leben, und jetzt war es auch seine Prägung geworden, sein Markenzeichen, der Herr, vor dem ich stehe. Zweimal sagt er das, interessant, genau wie bei Elia finden wir es zweimal bei Elisa, der Herr, vor dem ich stehe. Und das zeigt, Jüngerschaft prägt. Und ich bin dankbar, dass ich einmal eine Zeit lang Elisa sein durfte bei einem Elia. Nicht bei dem biblischen, aber bei einem Elia, bei einem bekannten Evangelisten in Süddeutschland. Den habe ich einige Jahre lang begleiten dürfen. Wir hatten zusammen Evangelisationen und ich habe sehr viel von diesem Mann gelernt. Er war mein Elia und ich sein Elisa, habe ihm geholfen, habe ihm auch wirklich manchmal hier diese Dienste getan, nicht unbedingt Wasser über die Hände gegossen, höchstens mal heiße Suppe über die Hände gekippt oder so, ja, das ist schon mal passiert, aber ich habe viel gelernt von ihm und bin sehr dankbar dafür. Ich durfte Elisa sein, eine Zeit lang. Und vielleicht sind hier auch einige Brüder und Schwestern, die wünschten sich gerne, mal so bei einem Elia zu sein in der Schule. Nun, es gibt nicht viele Elias, ja, aber muss man nicht zu hoch legen, die Latte, ja. Das muss jetzt nicht ein bekannter Evangelist sein, dem man da dienen kann. Das kann eine Schwester in der Gemeinde sein, die gestanden ist, die bewährt ist, die gereift ist, oder ein Bruder. Und dann schließt man sich da an und lernt. Vor dem Mittagessen noch ein Gedankengang über Jüngerschaft im Neuen Testament. Schaut, ihr müsst das jetzt nicht alles wortwörtlich mitschreiben, jedenfalls die nicht, die nachher die Präsentation mitbekommen. Unser Herr Jesus, er hat Jünger ausgewählt. Wie ihr wisst, 12 im engeren Kreis, dann aber auch mal 70, die er gesandt hat. Er hatte viele Jünger, die er begleitet hat und die in Lebensgemeinschaft mit ihm lebten. Einer der engsten aus dem Dreierkreis, Petrus, Johannes, Jakobus, war Johannes. Johannes, sein Jünger, der, der ihn vielleicht am besten kannte. Johannes schreibt in seinen späten Briefen, im zweiten oder dritten Johannesbrief, erwähnt er einen Mann, Gaius, und er hatte ein sehr vertrautes Verhältnis zu ihm. Offenbar ein Jünger von Johannes war Gaius, und ein anderer war Polycarp, dessen Name steht nicht in der Bibel, aber dieser Mann schreibt in seinen Schriften, dass er noch den greisen Johannes gekannt hat. Ja, dass er als junger Mann noch Johannes in Ephesus erlebt hat oder wo es sonst war, er kannte Johannes noch persönlich. Und Polycarp wiederum war der Lehrer von Irenäus, zu Deutsch der Friedfertige. Und diese beiden Männer, Polycarp und Irenäus, sagen euch vielleicht nicht die Namen, aber jeder, der Kirchengeschichte studiert, der wird sehr dankbar sein für diese beiden, denn sie haben viel geschrieben in Büchern und berichten uns, wie das neutestamentliche Gemeindeleben war im ersten Jahrhundert am Ende und anfangs des zweiten Jahrhunderts. Und wenn wir diese beiden Männer nicht hätten, wir wüssten nicht, wie die Gemeinden ganz am Anfang gelebt haben. Und das ist sehr wichtig. Ja? Man kann zeigen zum Beispiel, dass in dieser Zeit, wo die beiden Männer gelebt haben, noch keine Babys und Säuglinge getauft wurden. Heute behaupten viele, dass im Neuen Testament schon Babys oder Säuglinge getauft wurden. Und wir sehen es an den Schriften dieser Männer, zu ihrer Zeit wurden keine Babys und Säuglinge getauft, sondern man kann zeigen, dass das erst viel später eingeführt wurde, im dritten und dann vor allen Dingen im vierten Jahrhundert. Dann wurde es weit verbreitet, diese Praxis der Baby-Zwangsbefeuchtung, wie ich das manchmal nenne, ja. Aber das müsst ihr mir nicht nachmachen. Okay. Jesus Christus hatte nicht nur Johannes als Jünger, sondern auch Andreas. Andreas, einer der 12. Und Andreas wiederum führte seinen Bruder Petrus zum Herrn. Und Petrus hatte ja wieder einen anderen jungen Mann in seinem Gefolge und Umgebung, das war Johannes Markus, der übrigens das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das Markus-Evangelium ist in Wirklichkeit das Petrus-Evangelium, weil Petrus war der Informant. Petrus hat Johannes die ganzen, dem Johannes Markus die ganzen Informationen gegeben, und wir sagen heute Markus-Evangelium, aber in Wirklichkeit ist es das Petrus-Evangelium. Und ein Verwandter von Johannes Markus war Barnabas, der wiederum eine ganz große Rolle spielte für Paulus. Zweimal gebraucht Gott Barnabas, um Paulus zu helfen, an entscheidender Stelle zu helfen. Barnabas war es, der ihn in den Kreis der Jünger in Jerusalem einführte, als die alle Angst vor ihm hatten und dachten, er ist noch der Verfolger. Und Barnabas war es auch, der Saulus holte aus Tarsus, als er sich dorthin zurückgezogen hatte. Er holte ihn in die blühende Gemeindearbeit von Antiochien, Apostelgeschichte 11. Und dann wurde Paulus erst der, als den wir ihn heute kennen. Also Barnabas hatte ganz entscheidende Bedeutung für das Leben des Paulus. Ich möchte sagen, Paulus hat Jüngerschaft bekommen von Barnabas. Paulus, jetzt geht's erst richtig los. Der hatte überall, wo wir ihn finden, hatte er immer Leute um sich herum, die von ihm gelernt haben und die mit ihm eng zusammengearbeitet haben. Wenn ihr das Gegenteil von einem Einzelkämpfer kennenlernen wollt, dann müsst ihr das Leben von Paulus betrachten. Zum Beispiel ein Ehepaar, Aquila und Priscilla oder Prisca in der Kurzform, wie sie genannt wird. Überall, wir finden sie an 5 verschiedenen Stellen im Neuen Testament, an 5 verschiedenen Orten, immer haben sie ganz entscheidende Bedeutung für Paulus gehabt. Unter anderem haben sie einem Apollos gedient, der stecken geblieben war, der schon von Jesus redete, aber noch nichts von, nicht den vollen Heilsweg kannte. Sie haben ihm gedient und der wurde dann zum ganz großen Segen für die Gemeinde in Korinth. So ging die Linie über Aquila und Priscilla zu Apollos und dann Korinth. Ein anderer Mitarbeiter des Paulus war Silas, das wisst ihr. Die beiden waren im Gefängnis in Philippi. Silas hatte wieder Einfluss auf Timotheus und Paulus natürlich auch direkten Einfluss auf ihn, da müsste ich eigentlich noch so einen Pfeil machen. Und Timotheus war wiederum ganz entscheidendes Werkzeug für die Gemeinde in Ephesus. In der Mitte ein weiterer enger Mitarbeiter. Ihr seht, ich habe die engen Mitarbeiter von Paulus einmal farblich hervorgehoben, Titus. Also das sind wohl seine engsten Mitarbeiter, diese fünf, Aquila und Priscilla, Apollos, Titus und Timotheus. Auch noch Lukas, ja, kommt gleich noch. Titus hatte wiederum ganz entscheidenden Einfluss auf die Gemeinden in Kreta. Da hat er gewirkt, in Griechenland, auf der Insel Kreta. Also ihr seht, enge Mitarbeiter des Paulus haben wieder ganz viel multipliziert, da wo sie eben gedient haben. Dann gibt es auch Mitarbeiter des Paulus, die sind nicht so bekannt. Da lesen wir den Namen, vielleicht ab und zu mal, aber wir wissen gar nichts von ihnen. Sopater aus Beröa, Aristarchus und Sekundus aus Thessalonich. Wir finden übrigens Paulus oft, dass er Leute mitnimmt von den Gemeinden, wo er gedient hat eine Weile. Dann hat er gesehen, hier sind verheißungsvolle Brüder, treue Brüder, bewährte Männer. Und dann hat er die mitgenommen in sein Missionsteam. Paulus hat insgesamt mehr als 20 Leute, die namentlich genannt werden, in seinem Missionsteam gehabt. Und die waren manchmal von 3, 4 verschiedenen Gemeinden zusammengestellt. Interessant. Gaius von Derbe, Tychikus und Trophimus von Asien, aus der Provinz Asien, und Lukas, der Arzt, er stößt irgendwann in der Apostelgeschichte dazu, Kapitel 16, stößt Lukas dazu, das merkt man daran, dass er auf einmal in der Wir-Form weiterschreibt, bis dahin immer Paulus, Barnabas, und dann auf einmal schreibt er Wir. Lukas ist ja der Autor der Apostelgeschichte, und er schreibt 2 große Bücher des Neuen Testaments, nämlich das Lukas-Evangelium, das sehr lang ist, länger als alle anderen, doppelt so lang wie Markus, sehr lang, weil es sehr lange Kapitel sind mit bis zu 70 Versen. Und er schreibt die Apostelgeschichte, die auch relativ lang ist. Und wenn man das zusammennimmt, die beiden Bücher bilden fast ein Drittel des Neuen Testaments, Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium, rein vom Stoffumfang. Und die sind geschrieben von Lukas an einen gewissen Theophilus, an eine Privatperson, um diesen Mann in vernünftiger biblischer Lehre zu gründen und zu unterweisen. Also im Grunde das, was Eric Nash gemacht hat mit John Stott, ihm Briefe geschrieben über 5 Jahre, um ihn zu unterweisen, macht Lukas mit Theophilus und schreibt ihm einen langen Brief, das Lukas-Evangelium, und noch einen langen Brief, die Apostelgeschichte, um ihn zu unterweisen und zu gründen und zu fördern. Und wie gut, dass er das getan hat, weil Gott hat dafür gesorgt, dass wir das in der Bibel haben. Und so haben viele durch Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte Jüngerschaft erfahren, Belehrung. Wie geschah die Zurüstung der Jünger? Nehmen wir das noch als letzte Folie vielleicht vor dem Mittagessen oder nehmen wir das vielleicht doch erst später, weil das schaffe ich sonst nicht, dass wir bis um 12 Uhr fertig wären. Oder nee, wir haben bis 12.10 Uhr laut meinem Plan. Ja, gut, dann mache ich diese Folie noch vor dem Mittagessen. Wie geschah die Zurüstung der Jünger? Erste Phase, könnt ihr noch, seid ihr noch alle wach? Guckt mal rechts und links, ob jemand schläft. 10 Minuten noch durchhalten, dann gibt's etwas zu essen, denn es gilt auch in Bielefeld die Regel, ohne Mampf keinen Kampf. Ja? Also Essen muss auch sein. Erste Phase, Berufung der Jünger. In Markus 3, das möchte ich bitte, dass wir das aufschlagen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Stellen zum Thema Jüngerschaft überhaupt in der Bibel. Und da bin ich jetzt gespannt, wer das schon angestrichen hat in seiner Bibel oder ob es nicht euch auch so ging wie mir. Ich habe jahrelang darüber hinweggelesen, ist mir gar nicht aufgefallen, was hier gesagt wird. Markus 3, Vers 13, da steht, auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Merkt ihr, bevor der Herr Jesus die Jünger berufen hat, hat er eine Nacht im Gebet zu Gott verbracht. Wie wählen wir die Mitarbeiter aus? Ja, habe ich auch schon versagt auf dem Gebiet. Er hat lange vorher auf dem Berg gebetet und dann ruft er zu sich, die er wollte, die ihm der Vater gezeigt hat. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, und jetzt kommt die Aussage, um die es mir geht, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Wisst ihr, was der erste Sinn war, warum er sie gerufen hat? Damit sie bei ihm seien. Lebensgemeinschaft mit Jesus, das ist Jüngerschaft. Damit sie bei ihm seien. Erstmal hat er sie um sich herum gesammelt, damit sie ihm folgen konnten, damit sie ihn beobachten konnten, damit sie auf seine Reden hören konnten, seine Wunder sehen konnten, mit ihm essen konnten, mit ihm sprechen, Frage stellen. Er hat oft öffentlich gelehrt. Dann haben es die Jünger nicht verstanden, was er gelehrt hat. Hinterher haben sie ihn gefragt. Dann hat er sie belehrt im kleinen Kreis. Was meint ihr, wie wichtig das war für ihren Werdegang, diese intensive Zeit mit Jesus, 3 Jahre lang? Aber es begann, er bestellte 12, er berief sie, damit sie bei ihm seien. Das habe ich dick unterstrichen in meiner Bibel. Sowas muss man hervorheben, ja? Ist wichtig. Und in Apostelgeschichte 4,13 nebenbei bemerkt, in Apostelgeschichte 4,13 heißt es dann von den Jüngern, da werden sie charakterisiert als solche, die mit ihm gewesen sind. Ist das nicht interessant? Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich, nämlich die jüdischen Führer, ja, die Schriftgelehrten, Pharisäer und hohen Priester und so weiter. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Mit Jesus waren sie gewesen. Lebensgemeinschaft mit ihm. Er rief sie zu sich, dass sie bei ihm seien. Und hier werden sie erkannt, da merkt ihr, wie das sie geprägt hatte, diese Zeit. Sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und das wäre großartig, wenn man uns daran erkennen könnte, dass wir Menschen sind, die mit Jesus sind, die mit ihm leben, die von ihm geprägt werden. Es gibt doch ein Kinderlied, da heißt es, ein bisschen so wie Jesus. Ja, das wünschte ich mir. Auch heute bei diesen Vorträgen, dass ihr heute Abend nicht denkt, ach ja, er hat ein paar ganz vernünftige Sätze gesagt und hat er irgendwie ganz ordentlich gemacht, sondern wäre viel schöner, wenn ihr sagen könntet, ich habe Jesus an ihm gesehen in der einen oder anderen Situation. Oder wir an uns, ja, wenn wir uns heute begegnen und miteinander Gemeinschaft haben. Jesus sehen an dem anderen, an der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir reagieren, wie wir reden über uns, über andere. Die Berufung der Jünger in die Lebensgemeinschaft, und so haben sie zunächst einmal nur zuschauen brauchen. Der Lehrer hat gearbeitet. Die erste Zeit finden wir in den Evangelien so beschrieben, Jesus predigt, Jesus tut Wunder, Jesus ist der Aktive und die Jünger beobachten ihn. Mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister, Schlossermeister und hat in seinem Leben etwa 20 Lehrlinge ausgebildet. Und ich weiß das immer, wenn mein Vater einen neuen Lehrling hatte, die ersten 6 Wochen hat der nichts anderes gemacht, als dem Meister auf die Hände zu schauen. Der musste nur zugucken. Der stand immer daneben, wie mein Vater gebohrt hat, gesägt hat, geschweißt hat, gelötet hat oder was er gemacht hat. Ja, der musste zuschauen und abends noch die Werkstatt ausfegen. Ja, das war alles die ersten Wochen. Das gehörte dazu natürlich. Aber er hat dem Meister buchstäblich auf die Hände geschaut. Und so beginnt Jüngerschaft. Die Schüler beobachten den Lehrer und lernen von ihm. Die zweite Phase ist das Hineinnehmen in die Mitarbeit. Wir finden dann in dem Matthäusevangelium und auch in allen anderen, ich konnte die Stellen nicht immer alle zusammen angeben, wir finden, wie sie hineingenommen werden. In Matthäus 9, Vers 35, da heißt es, er sah sie an, sie waren verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus hat ihnen gedient, er hat Kranke geheilt und so weiter. Und in Kapitel 14, da sind dann die Menschen hungrig und dann sagt der Herr Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Er nimmt sie mit hinein. Er hat nicht gesagt, jetzt passt mal alle auf, jetzt werde ich hier ein Speisungswunder vollbringen, ja, schaut mal, wie ich das mache, sondern er nimmt sie hinein, er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Der Lehrer arbeitet, der Schüler hilft. Und die mussten auch helfen, die mussten die Brote und die Fische verteilen. Und hinterher mit den Körben die Brocken wieder einsammeln, ja, die Überreste von dem Essen, auf das nichts umkomme. Also, der Lehrer arbeitet und der Schüler arbeitet schon mit, er hilft mit. Dritte Phase, das Selbstständigwerden. Übrigens, was ich jetzt hier sage, das ist ja nicht in dem Sinn neu, revolutionär, sondern das haben eure Väter hoffentlich mit ihren Söhnen gemacht, mit den jungen Männern, die hier sind. Wer hat euch beigebracht, wie man einen kaputten Fahrradschlauch flickt, den man platt gefahren hatte? Das hat euch doch hoffentlich euer Papa beigebracht. Ja? Wer hat den Mädchen beigebracht, wie man kocht und backt und dies und jenes macht? Doch hoffentlich die Mutter. Ich habe mich wirklich gefreut, wie meine Frau das gemacht hat bei meiner Tochter. Sie hat sie einfach immer mit reingenommen beim Plätzchenbacken und beim Kuchenbacken. Und irgendwann war der Groschen gefallen oder der Funke übergesprungen. Heute backt meine Tochter manchmal den Kuchen für Hauskreis, wenn wir da noch was servieren wollen oder so, backt sie den Kuchen. Und so machen das Mütter und Väter ganz unspektakulär, ganz selbstverständlich. So wird das über Generationen weitergegeben, die wichtigen Dinge. Und wer hat den Jungs beigebracht, wie man den Computer auseinandernehmen muss und Netzwerk aufbauen und so? Nein, da waren es nicht die Väter, da haben es die Söhne den Vätern beigebracht. Ja, so rum war das da. Aber so führen wir Männer unsere Kinder in die Welt ein. Und das ist richtig so. Und manchmal lernt man dann auch von den Kindern. Das Selbstständigwerden, der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. In Matthäus 10 und Lukas 10 lesen wir, wie die 70 ausgesandt werden innerhalb von Israel. Und interessant ist, wie der Herr Jesus die Jünger nicht ins kalte Wasser wirft, wie er nicht sagt, so, jetzt marschiert mal los, irgendwie wird schon klappen. Er gibt ihnen vorher Anweisungen, er gibt ihnen genaue Instruktionen, was sie sagen sollen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie aufgenommen werden, wenn sie abgelehnt werden. Er gibt ihnen viel mit und dann kommen sie zurück. Da lässt er sie auch nicht alleine mit ihren Erlebnissen. In Lukas 10, da kommen sie und sind ganz außer sich vor Begeisterung. Meister, du glaubst nicht, was wir erlebt haben. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Kommen sie, ja? Es war ja auch gewaltig. Und dann sagt er, holt er sie wieder auf den Teppich runter. Ja, die waren alle aufgedreht. Und dann beruhigt er sie und sagt, freut euch darüber nicht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, arbeitet er das mit ihnen auf. Zeigt ihnen, was das Eigentliche ist und das Wesentliche. Er begleitet sie. Die Schüler arbeiten, der Lehrer hilft. Sie konnten zu ihm zurückkommen. Sie konnten fragen. Sie konnten ihre Erlebnisse mit ihm verarbeiten. Und das ist wichtig, wenn wir andere anleiten, sie nicht ins Wasser werfen, nicht ihnen einfach sagen, so, die nächste Jungscharstunde hältst du. Hier hast du einen Kurs, nimm den da, so, und dann schau, wie du klarkommst. Ja? Das ist nicht gut. Irgendwie wird das dann schon gehen, aber eben nur irgendwie. Es wäre besser, jemanden reinzunehmen, wo man zu ihm sagt, Die nächsten 4 Mal guckst du nur zu, wie ich das mache. So hat meine Frau Sonntagsschullehrerinnen eingewiesen, ja, Schwestern eingewiesen in diesen Dienst. Oder ich habe versucht, Brüder in die Verkündigung zu führen. Nicht einfach ins Wasser werfen. Das wird so oft gemacht, dass Mitarbeiter einfach irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und das ist nicht in Ordnung, sondern ihnen genaue Erklärungen geben. Erstmal sie zuschauen lassen, mit hineinnehmen, zum Beispiel mal die Missionsgeschichte erzählen lassen oder die Spiele mit ihnen machen, kleinweise, so scheibchenweise sie mit hineinnehmen. Und dann lässt man sie selber auch die Bibelarbeit übernehmen oder den geistlichen Teil und gibt ihnen hinterher Korrektur, gibt ihnen Manöverkritik, sagt, du, das war schon ganz fein, aber hast du selber gemerkt, an der Stelle, wo du das angewendet hast auf das Niveau der Kinder, wo du versucht hast, das ihnen zu erklären für ihre Verstehenswelt, das war zu hoch. Das haben sie nicht verstanden. Da hättest du bessere Beispiele gebraucht aus der Welt der Kinder, da hast du aus der Erwachsenenwelt genommen. Ja? So muss man jemand helfen und ihm da weiterführen. Der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. Und noch die letzte Phase, der zugerüstete Mitarbeiter. Das sieht dann so aus, der Schüler arbeitet, der Lehrer beobachtet. Er ist immer noch nicht weg. Er beobachtet noch. Und er fragt vielleicht auch nach einem halben Jahr nochmal nach, wenn der andere das schon selbstständig gemacht hat. Fragt er ihn, du, wie geht's dir inzwischen in der Gruppe oder in dem Dienst, in dieser Aufgabe? Du hast doch übernommen, die Elvira zu begleiten in der Jüngerschaft, die sich jung bekehrt hat. Wie geht's dir mit ihr? Ja? Trefft ihr euch jede Woche? Was hat sie für Fragen? Und kommst du klar mit ihr? Und so weiter. Der Schüler arbeitet, der Lehrer beobachtet. Und das finden wir alles in Matthäus Evangelium. Ihr seht, ich habe 4 Stellen da aus den Evangelien genommen. Ich hätte andere noch nehmen können, aber bis hin dann zu Matthäus 28, was wir heute Morgen zugrunde gelegt haben. Der Schüler arbeitet, der Lehrer beobachtet. Unser Lehrer beobachtet uns jetzt vom Himmel aus, ja, aber er beobachtet uns immer noch, wie wir mit den Dingen umgehen, ob wir wirklich beteiligt sind, involviert sind in dem Prozess des Jüngermachens. Und ich entlasse euch gleich in die Mittagspause mit der Frage, ob wir wirklich seinem Beispiel folgen, ob wir so arbeiten, auch nicht nur zu Hause beim Kuchenbacken lernen oder Umgang mit dem PC lernen, sondern ob wir das in die Gemeindearbeit übertragen haben, diese Prinzipien. Ob es da genauso geht, dass wir immer die Augen aufhaben, wo ist jemand, den ich fördern könnte, dem ich zurüsten könnte zur Mitarbeit, wo ist jemand, der wirklich dafür geeignet ist, das werden wir dann nach dem Mittagessen genau anschauen, wie man dann konkret vorgehen kann, jemanden so zuzurüsten. Aber hier sehen wir erstmal die Prinzipien, so sollte es gehen in diesen 4 Phasen nach dem Berufen, das Hineinnehmen, das Selbstständigwerden und am Ende der zugerüstete Mitarbeiter. Lasst mich noch kurz auf ein paar Sachen hinweisen. Dann schließen wir noch mit Gebet. Ich habe euch vorhin das Buch über Jüngerschaft gezeigt und die Kassetten. Es gibt einen Jüngerschaftskurs. Also nicht, dass wir meinen, Jüngerschaft ist alleine mit jemandem einen Kurs durcharbeiten. Das ist ein Aspekt, einer von vielen. Jüngerschaft heißt mit ihm sich treffen, mit ihm das ganze Leben teilen. Aber es könnte auch sein, dass man einen Jungbekehrten mit ihm einen Kurs durcharbeitet. Und hier die Gemeinde in Bielefeld hat dieses Material herausgebracht, was ich zu Hause auch habe und was ich euch sehr empfehlen kann. Wenn ihr Material braucht, um in der Zweierschaft mit jemand oder auch in einer kleinen Gruppe gutes Lehrmaterial durchzuarbeiten, gibt es diese Mappe, Jüngerschaftskurs, macht zu Jüngern. Und es gibt noch einen anderen Kurs, den wir auch oft verwenden, Bibelgrundkurs Neues Leben mit Jesus von Wilhelm Paas, also Missionswerk Bruderhand. Manfred Rösler ist der Autor, ein sehr guter Mann. Diese Kurse verwende ich schon, ich glaube, schon fast 20 Jahre lang gibt es die schon. Haben wir ungezählte Male mit Menschen durchgearbeitet. Ist also wirklich sehr gründlich und sehr gut gearbeitet. Und jetzt noch etwas für euch an Büchern. Wir sprechen über Jüngerschaft, Nachfolgen, dem Herrn wirklich von ihm lernen. Und hier ist ein kleines Büchlein, ihr seht, es ist wirklich nicht dick, ein Taschenbuch, Der Weg dem Lamme nach. Das gehört zu den 5 besten Büchern, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe. Diese kleine Broschüre, muss man fast sagen, ja. Der Weg dem Lamme nach. Wenn hier einige sind, die sich ein bisschen schwer tun mit dem Lesen, die nicht so gerne lesen und sich an ein dickes Buch gar nicht heranwagen, dann fang doch mal damit an. Der Weg dem Lamme nach. Das ist schon alt, ja, aber ein Klassiker. Das heißt, es wird immer und immer wieder neu aufgelegt, weil es so gut ist. Ein echter Geheimtipp, kann ich euch sehr empfehlen, Steinberger, Der Weg dem Lamme nach. Der beste Schüler von Steinberger, von diesem Mann, ist dieser hier, Fritz Binde. Er ist da hinten abgebildet. Und Fritz Binde ist ein Kommunist gewesen, ein Philosoph, also ein hochgebildeter, radikaler Kommunist und kam dann zum Glauben durch verschiedene Umstände und ist dann zu Steinberger gegangen in die Schweiz und hat dort 5 Jahre lang nichts anderes gemacht, als nur noch die Bibel zu lesen. 5 Jahre lang. Und nach diesen 5 Jahren hat er dieses Buch geschrieben, Vom Geheimnis des Glaubens. Ich habe eine große Liebe zu diesem Mann. Erstens sind meine Großeltern durch ihn zum Glauben gekommen. Mein Großvater Heinrich und Katharina Plock, vor 100 Jahren, Anfang des letzten Jahrhunderts, haben die sich bekehrt, hier in seinem Umfeld. Er hat in Nordhessen gewirkt. Aber dann habe ich dieses Buch als eines der ersten überhaupt gelesen nach meiner Bekehrung. Allerdings kann ich euch sagen, ich habe 2 Jahre an diesem Buch studiert. Und mein persönliches Bekenntnis ist, ich habe nach der Bibel noch nie ein Buch gelesen, durch das ich so gesegnet wurde wie durch dieses. Also das kommt nach der Bibel an 2. Stelle bei mir, dieses Buch. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ja, eine große Kluft von der Bibel zu dem. Aber von allem von Menschen geschriebenen Büchern habe ich durch dieses am meisten gelernt, Vom Geheimnis des Glaubens, Fritz Binde. Ich will nicht sagen, dass das jeder von euch lesen muss. Wer es liest, der muss wissen, es ist keine gute Nachtlektüre, das kann man nicht abends so eine Viertelstunde vorm Schlafen gehen noch schnell zum Einschlafen lesen, das ist ein Buch zum Studieren. Ja, da muss man die Bibel nebendran haben und dann wird man ganz großen Gewinn haben. Also ich warne euch vor, ja, das ist keine seichte Literatur, wie man sie heute so findet, sondern wirklich gut. Ein letztes noch, wenn ihr noch eine Minute Geduld habt. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Ich habe von dem Buch schon mehr als 1000 Stück weitergegeben in den letzten Jahren. Neulich war es vergriffen. Dann habe ich gesagt, ja, wie vergriffen? Und wollt ihr nicht wieder auflegen? Nee, wollen wir nicht auflegen. Habe ich gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Ich werde mit dem Verlagsleiter reden, ja. Und der Verlagsleiter war immerhin Friedrich Hensler, aber ich kenne den gut. Und dann habe ich gesagt, Friedrich, das darf doch nicht wahr sein. Euer bestes Buch, das ihr im Verlag habt, wollt ihr nicht mehr auflegen, ja. Es hat nur ein paar Wochen gedauert, da war es wieder da. Ich bin froh, hier ist es. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Ein unmöglicher Titel. Ich weiß nicht, wer den ausgedacht hat, ja. Das Original heißt nämlich Klassisches Christentum. Und der hätte mir gefallen auf Deutsch, ja? Classic Christianity, also auf Deutsch klassisches Christentum. Und genau darum geht's in dem Buch. Dieses Buch zeigt, wie ein Leben aussieht in der Gemeinschaft mit Jesus. In der Gnade leben, aus der Gnade leben. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das zeigt das Buch, was es heißt, ein wirkliches Leben in der Gnade Gottes zu führen, ohne dabei die Gnade billig zu machen. Also er schreibt so gut, so gute Beispiele, so verständlich, dass wir, als wir das gelesen hatten, meine Frau und ich, dass wir es in unserer Gemeinde in Mannheim, wo wir früher 10 Jahre waren, allen verordnet haben. Die mussten es alle lesen. Nein, die mussten nicht, aber es haben fast alle gelesen. Und von den über 1000, die ich weitergegeben habe, noch kein einziger ist gekommen und hat sich hinterher beschwert und gesagt, was hast du uns da für ein Buch angedreht? Ja? Aber auch das Buch ist von Menschen geschrieben und vielleicht gibt es auch hier eine Schwachstelle in dem Buch. Also ich kann das manchmal nicht verstehen, dass Leute ein Buch lesen und dann finden sie wie die Nadel im Heuhaufen, da finden sie eine Stelle, wo etwas vielleicht nicht so ausgedrückt ist, wie es sein sollte. Und dann ist dann das ganze Buch für sie schon gestorben. Ja? Und da sind so gute Aussagen drin. Man muss alle von Menschen geschriebenen Bücher prüfen an der Bibel. Nur die Bibel brauchen wir nicht kritisch lesen. Diese Bücher müssen wir alle kritisch lesen und prüfen. Und wenn da etwas nicht ganz korrekt ausgedrückt ist, ja, dann machen wir an die Seite ein Fragezeichen oder unterstreichen uns das. Und wenn wir es weitergeben, können wir dann auch sagen, hier, pass auf, da habe ich eine Schwachstelle gefunden in dem Buch. Aber ansonsten finde ich es hervorragend, habe viel gelernt daraus. So sollten wir mit Büchern umgehen, die Menschen geschrieben haben. Ist jedenfalls meine Haltung, möchte ich euch auch sehr nahelegen. So, bevor wir jetzt dann runtergehen zum Mittagessen, denke ich, wir beten hier noch zusammen. Ist noch etwas anzusagen dann danach? Nach dem Gebet, ja? Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diesen Tag. Ich danke dir persönlich, dass so viele junge Menschen hier zusammengekommen sind und auch ein paar ältere, um zu lernen. Ich danke dir, Herr, für diesen Wissensdurst und die Lernbereitschaft. Ich danke dir, dass ich das Vorrecht haben darf, heute diese Geschwister zu unterrichten, zu unterweisen in deinem Wort. Und Herr, du möchtest uns selber ganz neu groß werden als den, der uns liebt, der unser Leben reich gemacht hat, und der uns gebrauchen will, der uns diesen großen Auftrag anvertraut hat, Jünger zu machen. Herr, lass uns zu den wenigen gehören, die das ernst nehmen in dieser Welt, jetzt in unserer Lebenszeit, andere zu unterweisen, zu fördern, zu ziehen, andere in den Dienst hineinzuführen oder in die Mitarbeit. Herr, ich möchte dich sehr bitten, dass all die Vorträge, die heute sein dürfen und die Gespräche, die wir führen, die Bücher, die mitgenommen werden oder CDs und Kassetten, dass es alles dazu dient, dass wir wirklich wachsen und reifen und zunehmen dürfen in diesem Dienst der Jüngerschaft. Dafür wollen wir dir danken und dir die Ehre geben. Amen.